Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z, in der direkt zu Beginn Rick Zabel meine Nerven testet, indem er mal wieder zu spät ist, nicht vorbereitet und das größte Problem, das schon beim letzten Mal beim Kabelsalat von sehr vielen HörerInnen angemerkt wurde, er musste extra sein Handy noch laden, deshalb ist er 20 Minuten zu spät dran, weil er kann ja nicht gleichzeitig sein Handy laden und seine Kopfhörer verbinden, weil er Kabelkopfhörer benutzt. Hallo Oldschool Rick Zabel.
Ich bin analoger Typ, weißt du? Da, hi Tanja. Ich freue mich sehr, dich seit langer Zeit mal wieder zu sehen. Du machst auf mich einen sehr...
Ich würde gern dasselbe behaupten.
Du machst auf mich einen sehr, sehr gestressten Eindruck. Ich weiß gar nicht wieso. Weil, ich meine... Wenn ich mir das so von außen anschaue, führst du wirklich ein Lotterleben.
Ja. Lass ich jetzt einfach so stehen.
Deswegen frage ich mich, was soll dieser Stress, Tanja? Wenn du jetzt gerade die Tour de France fahren willst, würde ich es verstehen. Die Jungs sind gestresst. Aber sonst.
Ich bin gestresst, weil ich so viele Pool-Selfies von dir bekomme. Das zerrt an meinen Nerven. Nee, ich muss sagen, ich bin zurzeit echt so ein bisschen. Kaputt einfach, weil irgendwie Podcast und Rides und Trauzeugin sein und Vollzeitstelle waren in den letzten 2-3 Wochen schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Und jetzt bin ich froh, wenn heute, es ist Freitagabend, zumindest morgen der Tag ganz frei ist.
Den hast du dir auch verdient. Und da kann ich gleich einhaken, weil das interessiert mich wirklich sehr. Ich hatte das auch das Gefühl, dass in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehst. Und ich wollte einfach mal mit dir so sprechen. Jetzt arbeitest du seit über einem halben Jahr Vollzeit als Ärztin. Ich habe das Gefühl, du fährst ja schon noch sehr viel Rad.
So. Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin so die letzten Wochen tatsächlich, und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten gestresst hat, dass ich die letzten Wochen so nur so 5 bis 7 Stunden aufs Rad gekommen bin. Und der Versuch, aufs Rad zu kommen oder anderweitig noch Training unterzukriegen, hat dann sehr an meiner Schlafhygiene gekratzt. Also ich habe einfach dadurch weniger geschlafen. Und das ist ja dann auch immer so für 2 Wochen okay. Aber irgendwann wird es dann zäh. Und dann hatte ich ja 2 Urlaubstage, aber die beiden Urlaubstage habe ich dann damit verbracht, einmal bei meiner besten Freundin eben bei der Hochzeit aufzubauen. Irgendwie 9 Stunden haben wir da Kisten und Tische geschleppt und irgendwelche Tischdeko dekoriert und Getränke gekühlt oder kaltgestellt. Und am 2. Urlaubstag, den ich hatte, war ich mit André und Linus von Rose und Pia Kummer in Gelnhausen beim Red Bull Shoot. Das heißt, diese 2 Urlaubstage waren irgendwie auch mehr Heckmeck, weil ich halt immer dann abends irgendwie nach der Arbeit wohin gefahren bin. Und dann ging es morgens wieder früh raus mit auch irgendwie nur 5 Stunden Schlaf. Und da war den ganzen Tag Programm. Und deshalb hat so ein bisschen die Erholung dazwischen gefehlt. Nachdem ja auch diese Fortbildung, bei der ich war, als ich das Sauerland gelobt habe, ja auch schon dafür gesorgt hat, dass einfach so 2 Wochenenden gefehlt haben. Und ja, deshalb bin ich, glaube ich, brauche ich jetzt einfach mal morgen den Samstag und brauche einfach mal wieder ausschlafen, weil am Sonntag bin ich dann auch wieder in der Klinik.
Ja, ist einfach sehr viel los, ne? Also wir kommen auch in so ein Alter, da merkt man manchmal, es ruhiger angehen lassen, weniger tun, ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Also ich hab früher während dem Studium ja auch sehr viel damit kompensiert, dass ich nicht geschlafen habe. Aber ich hatte das Gefühl, damals habe ich das einfach noch deutlich besser verkraftet. Ich glaube, jetzt aktuell hat man so diesen Punkt, dass die Schlaflosigkeit des Alters ist noch nicht so ganz angekommen. Und die jugendliche Bereitschaft, auch mit wenig Schlaf auszukommen, klingt aber so langsam aus. Und deshalb befinde ich mich jetzt gerade in so einem luftleeren Raum dazwischen, beziehungsweise in einem schlaflosen Raum dazwischen, wo ich einfach merke, dass wenn ich nicht schlafe, mir abends dann doch irgendwie so ein bisschen die Kraft und Motivation fehlt. Mich das dann aber natürlich wieder ungemein nervt. Und ja, jetzt, wie gesagt, freue ich mich auf das Wochenende und tatsächlich habe ich auch in 2 Wochen dann Urlaub.
Boah, das hast du dir auch schön verdient. Aber ich meine, Alltagsstress ist jetzt auch nicht so super spannend, wenn man ehrlich ist, aber ich glaube, da können auch viele Leute relaten. Und ich kann dazu nur sagen, ich tendiere auch immer dazu, wenn man da mal so 2-3 Wochen hat, wo man nur zu Hause ist und nur trainiert und in meinem Fall ist es ja dann vielleicht mal ab und an mal ein Rennen fahren, obwohl das ist ein Thema, da können wir später noch dazu kommen. Momentan fühle ich mich auch eher wie, als wenn ich schon retired wäre, weil so allzu viele Rennen fahre ich ja momentan auch nicht. Aber auf jeden Fall tendiere ich dann auch dazu, oder es kommt dann immer so schubweise, manchmal hat man so eine Woche, wo dann für verschiedenste Projekte 4-5 Anfragen oder so reinkommen und dann sagt man so, oh ja, ich habe auf jeden Fall wieder Bock, was zu machen und sagt halt auch zu. Und dann ist man irgendwie in diesen 2-3 Wochen später, wo das dann alles kommt, und dann denkt man sich so, das erste ist noch cool und dann wird es auf einmal zum einzigen Stress. Und man denkt sich so, ah, ich würde einfach so gern mehr Freizeit gerade haben. Und also ich muss sagen, du erwischt mich auf jeden Fall auch an einem Abend. Ich bin schon ziemlich durch. Ich bin in Saarbrücken gerade und ich habe die Tour de France Etappe 7 kommentiert, zusammen mit Florian Kurz im Sportshow-Livestream. Es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man 4 Stunden lang ein Radrennen kommentiert, und dann muss man dazu sagen, dass heute auch nicht die allerspannendste Etappe war, ich bin auch schon ziemlich durch. Ich bin einfach dann danach zurück ins Hotel gefahren, habe gerade was gegessen, habe noch eine Kugel Eis hier geholt in Saarbrücken in der Innenstadt. Und es war jetzt auch, ehrlicherweise, ich habe wirklich mich gefreut, mit dir zu quatschen und dich zu sehen. Aber ich war auch gerade kurz so, deswegen bin ich auch noch ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe mal einmal so durchs Fernsehen gesappt und habe mir gedacht, oh, jetzt einfach Fernsehen gucken und einfach schlafen wäre jetzt auch geil.
Soll ich dir dann kurz von meinem Tag erzählen?
Ja, mach du mal.
Also ich bin heute Morgen um 6.10 Uhr zum Frühsport, um 6.30 Uhr an der Bachemer Straße bei Beat 81. Hab da ein HIIT-Training gemacht bis 7.15 Uhr, bin dann zur Arbeit. Hab da erstmal ein paar Narkosen gemacht, weil ich im OP aushelfen musste. Bin dann wieder auf Intensivstation zurück, wo ich ja eigentlich aktuell geplant bin.
Was hast du gemacht?
Dann
Nacktposen?
Nacktposen, genau. Dann hatten wir tatsächlich Reha-Alarm. Das war dann auch noch kurz aufregend. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Hier standen dann 800 Millionen Kisten von Standard, weil Lennart und die Jungs in der Lieferung bekommen haben und ich habe mich gerade gefreut, dass wir gestern endlich beim Sperrmüll waren und den ganzen Schrott draußen hatten und jetzt haben wir wieder irgendwie so,
das ist geil,
50
Kartons,
50 Radkartons hier stehen. Das ist hervorragend. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken, dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit aufs Rad zu kommen und habe mich um 18.54 Uhr losgefahren, um 19.55 Uhr wieder zur Tür reinzukommen. Und dann habe ich mich hier um 20 Uhr bereitgesetzt, mit dir zu quatschen.
So nämlich. Ja, wir haben uns auch lange, nicht
langer
gehört.
Langer Tag heute.
Wir haben uns auch wirklich lange nicht gehört.
Ach ja, es geht. Wir haben uns beim Flohmarkt gesehen und dann haben wir danach nochmal eine Folge aufgenommen. Ach nee, da haben wir eine Folge aufgenommen.
Ja, aber der Flohmarkt war am 10. Juni, das ist fast einen Monat her. Nee, Quatsch, ja, der stimmt. War am 21. Nee. Juni.
Ja. Also 2 Wochen. Ich finde, das ist okay. Du bist ja jetzt auch im Urlaub. Und wie gesagt,
ich würde auch jetzt schon sagen, das ist eine Urlaubsfolge. Vom Mindset
ich
her.
Krieg ja schöne Urlaubs-Selfies von dir.
Eins.
Und da wollte ich auch mal fragen, machen du und deine Frau eigentlich getrennt Urlaub?
Ja.
Weil ihr seid doch beide auf Mallorca, oder?
Ganz genau.
Aber du hast dir gedacht, ich bin eh so viel zu Hause, ich mache jetzt einfach mal mein eigenes Ding, oder?
Was fragst du jetzt so gehässig?
Gar kein Bock auf Familie.
Was willst du denn jetzt von mir? Also, das war alles, ist alles abgeklärt. Ich würde sagen, ich habe das perfekt gemacht, weil erstens haben wir gerade schon besprochen, aus verschiedensten Gründen, ich bin ja im Juni einmal blöd gestürzt, wo ich leider Rennen absagen müsste. Und dem Fakt geschuldet, dass mein Team einfach gerade während der Tour de France gar keine Rennen fährt, ist halt einfach so ein bisschen so ein Wettkampfloch. Dementsprechend war klar, okay, ich kann einfach im Sommer, natürlich fahre ich jeden Tag Rad noch, aber trotzdem kann ich in Urlaub fahren. Und dann bin ich die Deutsche Meisterschaft gefahren, darüber können wir auch nochmal reden, später.
Okay.
Und die Deutsche Meisterschaft hat ja in Villingen-Schwenningen war das, genau, oder Bad Dürheim. Und dann war eigentlich das Ende vom Rennen, war der Start des Urlaubs. Mein guter Kumpel Matthias Brendler hat mich besucht. Wenn du die letzte Folge gehört hast, hast du das ja auch schon alles gehört. Obwohl, da haben wir auch schon über die Deutsche Meisterschaft geredet in der Folge. Und
ja, das dachte ich nämlich auch.
Ich war im wunderschönen Hohenems eine Nacht, wo ich sagen muss, okay, ich kann schon verstehen, warum auch Radprofis am Bodensee wohnen. Das muss man schon auch sagen, das ist schon sehr schön da. Und dann sind wir weitergefahren nach Südtirol, weil wir dort richtig Familienurlaub hatten, in so einem Familienhotel in den Bergen. Und da muss ich sagen, das war schon Leos Wunsch. Also da bin ich meiner Frau schon, da habe ich dir einen Traum erfüllt, weil die liebt Berge und die liebt Wandern gehen. Und ich bin, überleg mal, was ich für ein solidarischer Mann bin. Ich bin einfach 4 Tage kein Rad gefahren, um Zeit mit der Familie zu haben, um die Kinder abzunehmen. Und wie man das als guter Vater dann natürlich auch so macht, wenn man dann 4 Tage mal die Kinder abgenommen hat, dann kann man natürlich auch danach einen Männerurlaub machen. Das ist ja wohl gar kein Problem. Nee, aber bevor wir dahin kommen,
ich muss gerade bei allem, was du sagst, an diese Meme-Seite auf Instagram denken. Svea Maus heißt die Gute, kann ich sehr empfehlen. Und in der aktuellen Elterngelddebatte hat die auch so ein paar Memes gemacht. Und da ist einer dabei, wo einfach so ein Typ auf dem Sofa liegt und einfach sagt, egal ob mit oder ohne Geld, Elterngeld, ich kümmere mich eh nicht um die Kinder. Daran muss ich gerade denken, wenn ich dich so erzählen höre. Aber sprich ruhig weiter.
Und dann von den paar Tagen Südtirol sind wir dann ins schöne Allgäu gefahren, weil dort habe ich mit Laureus einer Charity-Aktion einen Charity-Ride gemacht, ein schönes Wochenende verbracht, was echt cool war und wo ich sagen muss, Shoutout ans Allgäu. Ich bin noch nie Rad gefahren, wir waren da so Hohenschwangau-Füssen die Ecke, also direkt an der österreichischen Grenze. Also da kann man sich's auch gut gehen lassen. Also eigentlich war ich nur an schönen Orten, kann man schon ganz genau so sagen. Und dann sind wir von da nach Hause gefahren, waren eine Nacht in Köln und sind dann nach Mallorca geflogen. Und jetzt erkläre ich dir folgende Situation. Diese Woche mit einigen Freunden auf Mallorca war schon abgeklärt und geblockt. Und jetzt kommentiere ich ja hier 7., 8., 9. Juli in Saarbrücken mit der ARD die Tour de France. Und die nächste Woche, also der 10. bis 16. Juli, war mit Familie geplant, Urlaub auf Mallorca oder allgemein Urlaub. Dann Leonie wird am 10. Juli 30, also am Montag. Und hat an dem Montag Geburtstag, jetzt erstmal ein ziemlich beschissener Tag, um Geburtstag zu feiern. Und hat deswegen mal eine Freundesgruppe gemacht und mal so umgehört, wer kann denn. Es konnte halt original niemand, weil alle im Urlaub sind oder weil es ein Montagabend ist. Und dann war Leo so, ja gut, ich will irgendwie nicht in Köln sein, wenn eh niemand kann. Lass uns doch dann irgendwo hinfahren. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist mit Mallorca? Mallorca ist ja cool. Leo hat auch sehr Lust auf Mallorca, nach Berge dann einen Strandurlaub zu machen. Dann hat Leo aber gesagt, ich will nicht mit 2 Kindern alleine fliegen. Das ist irgendwie mir zu anstrengend. Dann haben wir geguckt, ob wir einen Flug am Sonntagabend bekommen, also am 9. Juli. Da die Etappe am Puy de Dôme aber erst relativ spät finisht, schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig nach Köln zum Flughafen, um dann nach Mallorca zu fliegen. Dementsprechend wollten wir dann Montag ganz früh fliegen. Dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und meinte, ja, du willst ja aber doch auch nicht an deinen Geburtstag fliegen. Das ist doch auch irgendwie, also so ein Reisetag ist ja irgendwie scheiße am Geburtstag, finde ich. Und ja, dann haben wir hin und her überlegt und dann meinte ich, naja, wenn du nicht alleine fliegen willst, ich fliege ja am 3. Juli eh, ich kann ja mit dir gemeinsam fliegen, dann bleibst du halt, bist du auch auf Mallorca eine Woche, ich bin halt nur nicht da. Aber man muss dazu sagen, die Großeltern sind da, also sie ist nicht alleine mit den zwei Kindern, die Großeltern sind auch da, um Abhilfe zu leisten. Und somit ist dann diese Situation gekommen, dass meine Frau und meine Kids und ich gleichzeitig auf Mallorca waren, aber an verschiedenen Orten und wir ein verschiedenes Urlaubsprogramm hatten.
Verstehe. Jetzt ergibt es alles Sinn.
Und jetzt muss man auch sagen, guck mal, eigentlich habe ich das doch fair und gut geplant, oder?
Du bist ein ganz großer Held.
Viele könnten mich auch so als Logistikmanager, Eventmanager.
Ja, ich glaube auch, Logistikmanager, da sehe ich dich in der Zukunft. Dann sprechen wir doch mal über Radsport.
Tanja, was hast du mitgebracht für die Folge?
Naja, wir haben den Giro Donne, der zurzeit läuft. Wir haben die Tour de France, die zurzeit läuft, wo du ja jetzt auch an vorderster Front kommentierst. Ansonsten habe ich noch ein paar Tipps für Local Races mitgebracht. Ich mache ein bisschen Werbung in eigener Sache und habe noch auf jeden Fall Geschichten vom Red Bull Shoot mit André.
Was war da eigentlich los? Was habt ihr beim Red Bull Shoot gemacht?
Am 3.9. ist in Gelnhausen an der wohl steilsten Straße Deutschlands ein Rennen, wo man einfach aus der Altstadt von Gelnhausen diesen Anstieg hochfährt, der am Ende schlappe 32% hat. Also es ist auch wirklich tierisch steil. Man muss aufpassen, dass man nicht nach hinten überkippt. Und da haben wir einfach Bilder gemacht und ein bisschen gefilmt mit Rose und Red Bull zusammen. Und deshalb war André da und er hat mich begrüßt mit den Worten, jetzt macht der Zabel schon wieder Urlaub. Deshalb musste ich dich auch auf jeden Fall auf den Urlaub ansprechen, weil André ist, glaube ich, ganz sauer aufgestoßen.
Ich bin der Einzige, der es richtig macht, wisst ihr? Und das ist, ihr seid so neidisch, das kann ich nicht ab.
Ja, obwohl André auch erzählt hat, dass er zwar beruflich, aber jetzt auch die letzten 3 Wochen, glaube ich, unterwegs war. Der hat sich einen Van gemietet und ist dann irgendwie von Eurobike zur Tour, zur DM, dann zur Tour, dann wieder zurück, dann nach München zu Eurosport, dann nach Gelnhausen, dann wieder nach München, dann wieder nach Köln. Also ich glaube, der hat auch ein ganz gutes Programm. Nichtsdestotrotz ist er auch ganz gut in der Welt unterwegs, würde ich sagen.
So sieht's aus. Und fährst du mit beim Red Bull Hill Chase, also wie das heißt?
Nein, ich denke nicht. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Aber ich habe am nächsten Tag meinen ersten 24-Stunden-Dienst. Und ich schätze, dass ich da ein bisschen die Hosen voll haben werde. Und dann ungern noch irgendwie, man ist ja doch irgendwie nervös, wenn man ein Rennen macht. Und dann, ich will kein zusätzliches Adrenalin noch an dem Wochenende. Sondern ich glaube, ich gehe da hin und genieße die Stimmung, die erfahrungsgemäß sehr gut sein soll. Und Gelnhausen, muss ich sagen, ist auch sehr nett und sehr hübsch. Und ich habe ja auch Familie, die da in der Nähe wohnt. Deshalb werde ich vor Ort sein, aber nur ganz entspannt mit einem Getränk in der Hand.
Eigentlich wäre das doch mein Rennmodus. Also nachdem ich habe ja genau in diesem Modus zweimal das Bergtrikot geholt beim Giro. Wie lang ist es?
Eigentlich schon. Also ich glaube, der Komm liegt irgendwie so bei zwischen, also je nachdem, Frauen, Männer, irgendwas zwischen um die zwei Minuten.
Oh nee, das ist doch zu lang. Nee, 2 Minuten ist mir zu lang.
Ja. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das hinten raus für dich zu steil wird einfach.
Ja, nee, 2 Minuten, keine Chance. Wäre es so eine Minute, ja, bis 32%. Wenn ich meine 80 Kilo da hochwuchten muss, wird das schwierig.
Genau, ich glaube für 1,30 ist ein Ticken zu lang. Und es ist auch wirklich, also ich glaube, wenn man da unten, weil es halt wirklich von Anfang an eigentlich bergauf geht, dann auch noch Kopfsteinpflaster dazwischen. Also wenn man da unten zu schnell angeht, geht man jämmerlich ein oben raus. Und also wenn du eingehst bei 32%, heißt es halt einfach auch, dass du umfällst.
Du steigst einfach ab.
Oder du steigst ab, ja.
Ach ja.
deshalb, also es kann schon fies sein, aber ich glaube, es ist richtig, richtig gut von der Stimmung her, weil es eben nur so ein kurzes Stück ist von der Strecke. Und es hat wirklich so diesen, diesen Flair, auch wenn man sich die Bilder vom letzten Jahr anschaut, wie bei der Tour an so einem Anstieg, weil natürlich verteilen sich alle Zuschauer nur über diese 1-Kilometer-Strecke und die meisten wollen eben am steilsten Stück oben sein und stehen dann halt auch irgendwie da in Dreier-, Vierer-Reihen. Also ich glaube, so als Erlebnis lohnt sich's auf jeden Fall.
Also das ist in Hessen, ne?
Genau. Das ist direkt bei Linsengericht.
Wenn man,
wenn man von der Autobahn abfährt, da geht es erst nach links weg nach Linsengericht und geradeaus geht es weiter nach Gelnhausen.
Okay, also markieren immer im Kalender. Heute darf ich euch einen neuen Werbepartner vorstellen, der in den nächsten Folgen immer mal wieder zu hören sein wird. Hört genau zu, denn egal ob mit der Familie oder mit Freunden, es geht um ein Erlebnis für alle Sinne. Leckeres Essen, leckere Drinks und ganz viel Spaß. Wenn ich euch jetzt sage, worum es geht, verbindet ihr mit dieser fantastischen Destination wahrscheinlich Achterbahn. Und das stimmt natürlich auch. Für mich ist das Phantasialand aber viel, viel mehr. Richtig gehört, ich rede vom Phantasialand. Dort kann man nämlich zahlreiche Erlebnisse machen. Und zwar viel mehr, als man erwartet. Und genau diese darf ich euch in den nächsten Folgen immer mal wieder vorstellen. Zum Beispiel das Hotel Charles Lindbergh, wo eine Achterbahn mitten durch das Hotel fliegt. Oder Fantissima, Deutschlands erfolgreichste Dinnershow. Gerade mit Kindern und der Familie hat sich bis jetzt jeder meiner Besuche sehr gelohnt. Wir wohnen in Köln, sind somit nah dran und deswegen meistens Tagesgäste. Wer eine weitere Anreise hat, kein Problem, dann macht ihr eben einfach einen schönen Kurzurlaub daraus. Es gibt dort so viele Themenwelten, coole Hotels, Dinnershows, Bars und Restaurants, da ist für jeden was dabei. Mir ist seit meinem ersten Besuch aufgefallen, dass mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail in den letzten Jahren immer versucht wird, neue Attraktionen zu schaffen. Ich denke da sofort an die 360-Grad-Erlebniswelten, die durch ein unglaubliches Maß an Thematisierung begeistern und ich finde, die können es mittlerweile durchaus mit den großen Parks in den USA aufnehmen. Das Phantasialand ist eine echte Erlebnis-Destination und lockt somit Menschen aus ganz Europa an. Es bietet dir eine Welt voller fantastischer Erlebnisse. Wenn du noch nie dort warst, wird es höchste Zeit, in die unglaubliche Welt einzutauchen und etwas Unvergessliches zu erleben. Also dankt mir später für diesen Tipp und habt ganz viel Spaß dort. Alle Links zum Phantasialand findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Wollen wir erst über den Giro oder erst über die Tour sprechen?
Ja, lass uns erstmal mit dem Giro anfangen. Vielleicht kannst du mehr sagen. Ich komme ja nicht wirklich, also der Giro ist meistens zu früh fertig, als dass ich mir noch richtig viel angucken kann. Deshalb checke ich meistens nur Pro Cycling Stats und lass mir ein bisschen was von Lennart erzählen. Das heißt, du bist wahrscheinlich da eher der Informierte. Aber es war ja bisher aus deutscher Sicht schon auf jeden Fall sehr erfreulich.
Ja, also ich kann sagen, dass Primoz Roglic halt im letzten Bergzeitfahren Geraint Thomas das Trikot da noch abgenommen hat und hat Pink dann gewonnen.
Ja, vielen Dank dafür. Um dann mal zu den Frauen zu kommen. Also Antonia Niedermayer hat ja schon bei der Zeitfahr-DM gezeigt, dass sie super stark ist. Da wollte ich dich eigentlich noch fragen, du warst ja vor Ort, weil da habe ich mir natürlich auch nur die Pro-Cycling-Stats-Ergebnisse angeschaut. Aber theoretisch, also da wollte ich fragen, ob es da angefangen hat zu regnen oder ob es da irgendwie einen Wechsel im Wind gab. Weil es läuft ja eigentlich immer gleichzeitig die U23-DM und die Elite-DM. Und Antonia Niedermayer war, glaube ich, noch mal eine Minute schneller als die Frauenelite.
Ja, deswegen wäre ich auch dafür, wenn Mieke Kröger das Trikot abgibt und es Antonia Niedermayer gibt. Das war auch,
so meine ich das.
Das war auch tatsächlich Thema im letzten Podcast mit Matthias, weil ich gesagt habe, ich verstehe den Modus nicht, dass wenn es derselbe Parcours ist und dieselbe Distanz ist und die U23-Fahrerin halt schneller fährt als die Elite-Frauenmeisterin, dass man dann trotzdem eine U23-Meisterin ist und nicht einfach allgemein deutsche Meisterin im Zeitfahren. Mein Papa hat mir zwar erklärt, dass es irgendwie daran liegt, dass es wohl in den UCI-Regularien zwei verschiedene Wettbewerbe sind und also Antonia Niedermayer hätte halt bei den Frauen starten müssen, um dann Frauenmeisterin zu werden. Und da muss man sich halt entscheiden. Aber ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen ja, ein bisschen blöd, dass das Alter darüber entscheidet, ob du dann U23-Meisterin bist oder Frauenmeisterin, weil es wäre ja auch viel einfacher, einfach einen Zeit von abzuhalten, einen Wettbewerb und dann zu sagen, okay, das sind die Siegerinnen und die Best- oder die schnellste U23-Fahrerin ist dann U23-Meisterin geworden. Und wenn halt die eine U23 oder wenn die deutsche Meisterin unter 23 ist, ist sie halt einfach Doppelmeisterin.
Ja.
Also ist meine Meinung dazu.
Ja, sehe ich eigentlich genauso. Deshalb war ja meine Frage, weil man es ja jetzt aus den reinen Ergebnissen nicht rauslesen kann.
Es waren dieselben Bedingungen den ganzen Tag.
Okay. Und normalerweise läuft das Rennen ja auch, also die Starts sind ja eigentlich eher aufgereiht nach letztjährigem Ergebnis, ja, oder nach Teams, ja, glaube ich.
Ja,
gell?
Ja, gut, aber also okay. Man muss jetzt, also es ist ja auch gar kein Disrespekt gegenüber den Frauen, die das Zeitfahren gefahren sind. Ich glaube, es zeigt ja einfach die Klasse von der Antonia Niedermayer, weil du, ja, das meintest du ja gerade auch beim Giro der Frauen, hat die halt einfach eine Etappe gewonnen. Und ja, das ist gleichzusetzen wie mit einem deutschen Tour de France-Etappensieg. Deswegen kann man das nur über alle Maßen loben und Gratulation sagen.
Genau, vor allem noch mit jungen 20 Jahren und im ersten Vollprofi-Jahr. Vor allem ist sie ja auch, in zwei Sportarten beheimatet und macht den Radsport so in den Sommermonaten, ja, und ist im Winter auf Skiern unterwegs.
Pole Dance macht ihr im Winter.
Und tragischerweise ist sie als Leaderin im Nachwuchstrikot und als Zweite im Gesamtklassement schwer gestürzt. So wie ich gelesen habe, wurde sie auch mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen und hat wohl Gesichtsverletzungen und auch die Zähne haben was abbekommen. Natürlich ein total blödes Ende bei einem Rennen, wo sie super gut gefahren ist.
Ja.
Und gute auch in einer super Form. Deshalb genau, gute Besserung an der Stelle ist natürlich immer richtig, also Stürze sind immer bitter, aber natürlich auch dann sehr bitter, wenn sie einfach auch rennentscheidend sind und ja auch so einfach so in jungen Jahren in der Karriere ist natürlich immer sehr schade, weil man ja trotzdem auch immer ein bisschen einen kleinen Moment braucht, bis man sich von einem schweren Sturz wieder erholt und wieder genauso fährt wie vorher, sowohl was den Körper angeht als auch den Geist. Aber ansonsten kann ich auch von IF-Seite sagen, meine ehemalige Teamkollegin Veronica Juas hatte, glaube ich, dieses Jahr immer so ein bisschen Probleme, so richtig in den Tritt zu kommen und macht auch ein bisher richtig gutes Rennen, bis auf gestern. Da hatte sie ein bisschen Probleme wohl. Ansonsten würde ich sagen, ist es halt natürlich schon wieder so ein altgewohntes Bild mit der Annemiek van Vleuten-Show, die, glaube ich, jetzt insgesamt schon 3 Minuten Vorsprung im Gesamtklassement hat und irgendwie so alle ein bisschen aus den Schuhen fährt.
Das habe ich nicht mitbekommen. Fährt Demi Vollering eigentlich auch?
Nee, die ist, glaube ich, im Höhentrainingslager in Vorbereitung zur Tour.
Ah, das habe ich mich nämlich gefragt, weil das wäre so das Duell gewesen, auf das ich mich gefreut hätte. Aber ich habe sie in den Ergebnissen nicht gesehen und nur gesehen, dass Annemiek van Vleuten wieder abräumt und ich habe mitbekommen, dass der Prolog abgebrochen wurde wegen dem schlechten Wetter. Und ja, es alles danach aussieht, als wären Annemiek van Vleuten, ja, nachdem sie auch die Vuelta dieses Jahr schon gewonnen hat, auch den Giro wieder gewinnt. Und das ist natürlich dann schon sehr spannend, ob sie dann, wenn die Le Tour Femme bald ist, ob sie das Triple verteidigen kann vom letzten Jahr.
Ja, definitiv. Also aktuell sieht es ja so aus, als würde Demi Vollering, die ja dieses Jahr irgendwie über allem stand bisher, die Tour in den Fokus nehmen oder den Fokus auf die Tour setzen. Deshalb, ja, mal gucken, ob eine Annemiek van Vleuten dann mit dem Giro in den Beinen nochmal richtig auftrumpfen kann bei der Tour oder ob die Kraft doch in der Ruhe liegt und Demi Vollering da mit Höhentrainingslagervorbereitung dann am Ende den längeren Atem hat. Also es bleibt spannend, was der ganze Monat Juli, der ja sozusagen der Radsportmonat schlechthin ist, noch so zu bieten hat.
So sieht's aus, weil ich fahre auch im Juli echt viel trainieren. Das ist für mich auch der Radsportmonat schlechthin, muss ich sagen.
Immerhin, wie fühlt sich's denn an? Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Wie fühlt sich's denn an, jetzt seit langem mal wieder die Tour von zu Hause anzuschauen?
Ich habe letztes Jahr bin ich auch nicht gefahren.
Ach ja, stimmt, letztes Jahr bin ich in Giro gefahren.
Ja, Nee,
aber
also,
so, aber dann hatte ich ja, sagen wir mal so, dann hatte ich ja schon mal eine Grand Tour in den Beinen, als die Tour lief, und dann denkt man sich ja eher, ja, habe ich dieses Jahr schon weg. Aber dieses Jahr fehlt es ja so ein bisschen vielleicht.
Ja, dieses Jahr ist mein erstes Jahr, weil wir die Vuelta ja nicht fahren als Team. Da haben wir die Einladung nicht angenommen oder keine bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Auf jeden Fall sind die einzigen beiden Grand Tours, die mein Team fährt, ist Giro und Tour. Giro war ja geplant, ist dann aufgrund von privaten Dingen bei mir und auch davon, dass Giacomo Nizzolo ziemlich krank war, hat das Team den Plan ja geändert. Was ja, glaube ich, auch eine gute Änderung war, wenn man sich den Giro angeschaut hat, wie unsere jungen Fahrer da gefahren sind mit Marco Frigo, mit Derek G, selbst Simon Clark, immer eine Offensive, war ja ein sehr, sehr guter Giro vom Israel Pirmatec Team. Und ja, Tour stand für mich dieses Jahr sowieso nicht zur Frage, weil jeder, der diese Deine Tour-Folgen auf YouTube geschaut hat, da habe ich es ja auch erklärt. Ich finde, es ist ein schwerer Parcours, es ist vielleicht auch die schwerste Tour seit Jahren, weil wirklich ja, ich meine, wir heute war Etappe 7 und die Pyrenäen und das Baskenland liegt schon hinter den Fahrern. Jetzt war heute eine Etappe zum Durchatmen. Morgen ist auch schon wieder Etappe 8, ist da in Limousin, heißt glaube ich die Region, also die ist auch sehr kleine Straßen, verwinkelt, hügelig. Also morgen glaube ich persönlich nicht, dass es ein Sprint wird. Dann Etappe 9, Puy de Dôme, ist wieder Bergankunft. Dann nach dem Ruhetag fahren die ins Jura, in das Gebirge. Danach fahren sie in die Alpen und dann am Ende noch in den Vogesen. Und das Zentralmassiv durchqueren sie auch noch. Also die haben wirklich alle Höhenzüge, die es in Frankreich gibt, dieses Jahr ja mitgenommen. Und okay, sind wir eh schon bei der Tour. Von daher, also ich muss echt sagen, das Kommentieren heute hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich kann gut damit leben, mir die Tour anzugucken, weil ich weiß, was es bedeutet, sie zu fahren. Dass eigentlich da, wo die Fahrer jetzt gerade sind, das ist nicht der schöne Part. Also der schöne Part ist davor, nominiert zu werden, sich drauf zu freuen. Wenn man dann mitten im Rennen ist, realisiert man eigentlich, wie arschschwer die ist. Und dann ist es eigentlich erst wieder cool, wenn man dann wirklich Paris erreicht. Dementsprechend leide ich eher bei den Fahrern mit, weiß, wie hart das ist, fieber mit, wünsche ihnen allen, dass sie gut durchkommen. Aber ja, ich war viermal bei der Tour dabei. Das ist jetzt für mich okay, auch dann die Tour 2 Jahre in Folge nicht zu fahren. Sicherlich hat man als Fahrer jedes Mal oder habe ich auch immer noch die Hoffnung, nochmal die Tour am Start zu stehen und zu fahren. Aber die Zukunft bringt, was sie bringt. Also das ist alles, ich bin ziemlich entspannt, was das angeht, muss ich echt sagen. Also ich habe da nicht irgendwie krasse FOMO.
FOMO, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, also ich bin gerade nur total überrascht jedes Mal, weil gefühlt schaue ich schon Tour seit 2 Wochen. Wahrscheinlich auch, weil irgendwie schon so viel passiert ist.
Ja.
Und ich war dann total überrascht gestern auch, als ich dann gemerkt habe, so krass, ist erst die 6. Etappe.
Ja.
Das ist einfach noch richtig, richtig lange. Und für mich, obwohl es erst jetzt heute die 7. Etappe am Freitag war, gestern wahrscheinlich schon einer der Momente der Tour für mich, diese Attacke von Tadej Pogacar, das war einfach, fand ich so gut, dass ich das jetzt schon mal als eins der Highlights der Tour einstufen würde, auch wenn die Tour noch ein paar Etappen vor sich hat.
Ich bin auch echt hyped, muss ich sagen. Also was da schon alles passiert ist, alleine Etappe 1, dass die Yates-Brüder, die Zwillingsbrüder zusammen wegfahren. Ich meine, was ist das für eine geile Story? Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Ich habe mir nur gedacht, so wie krank stolz müssen die Eltern sein. Die müssen doch einfach so vor Stolz und Freude platzen. Du siehst einfach deine beiden Söhne da vorne, Zwillingsbrüder vorne wegfahren. Die gewinnen die Etappe, machen Platz 1 und 2. Adam trägt gelbe Trikot einige Tage lang. Also das fand ich echt schon krass. Dann natürlich nach heute, ich bin auch total beeindruckt von dem Duo oder eigentlich von dem kompletten Alpecin de Koenig-Zug um Sinkeldam und Jonas Rickard. Ich glaube, so Krach Andersen hat noch einen guten Job heute gemacht. Van der Poel ist einfach der beste Anfahrer von krass, allen, oder? Mit Abstand. Ja, Philipsen vollendet es halt auch jedes Mal. Einfach so 3 Massensprints, 3-mal souverän Jasper Philipsen gewonnen. Ja.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass der hat einfach auch so eine krasse Coolness im Sprint.
Ja, voll.
Also, dass der bleibt dann einfach nochmal kurz sitzen und also man hat das Gefühl, bei dem läuft es wie ein Slow-Mo ab. Und der hat irgendwie gefühlt alle Zeit der Welt und am Ende hat nochmal den extra Kick. und ja auch so beeindruckend, finde ich, wenn man sieht, wie Mathieu van der Poel, von dem man ja einfach weiß, dass er auch super endschnell ist, gefühlt einen Vollsprint fährt und er bleibt einfach so im Sitzen am Hinterrad und du denkst dir nur so krass, ist einfach so, es sieht einfach irgendwie so wahnsinnig aus von außen, finde ich.
Ja, es war schon sehr beeindruckend. Heute Sprint auf Etappe 7 war für mich auch wirklich beeindruckend, weil du auch gesehen hast, dass die anderen Fahrer, also obwohl Alpecin und Koenig ja einen super Leadout gemacht haben, war es ja ein Tick zu früh, um loszufahren, als Van der Poel ausschert. Das heißt, Jasper bleibt hier einfach noch sitzen, wartet einen kurzen Moment und guckt. Und der Einzige, der für mich alles richtig gemacht hat, war Kev, der auf Position 11 sich denkt, okay, ich fahre jetzt einfach mit dem Schwung, den ich habe, halt weiter. Während alle anderen einfach auch so, okay, Philipsen fährt nicht los, dann bleibe ich jetzt auch noch sitzen und warte kurz. Und dann, ja, als er antritt, ist halt auch schon wieder zu spät. So, also selbst so Grunewegen und so andere Top-Sprinter, die ja so auf den gucken gerade, dass sie nicht einfach im, also eigentlich müsstest du ja deinem Instinkt vertrauen und dir denken, ich fahre jetzt los oder Mats Pedersen oder so. Und die haben ja wirklich auch einfach nur gewartet, was macht Philipsen, und dann tritt er an, das war schon wieder zu spät. Ist beeindruckend.
Man merkt ja, glaube ich, auch immer so, dass während einer Grand Tour sich so der Sprintzug rauskristallisiert und dann nur noch der, so gefühlt der Kampf losgeht um das Hinterrad.
Ja.
Und das hat man ja jetzt heute schon total gesehen. Jeder wollte einfach an das Hinterrad von Jasper Philipsen,
ja,
als perfekte Ausgangsposition für den eigenen Sprint. Ich bin mal gespannt, was die Tour noch bringt von Philipsen, vor allem, weil es ja auch immer wieder beeindruckend ist, dass er ja trotzdem auch für einen Sprinter sehr gut eigentlich über die Berge kommt. Also beim gestrigen Ergebnis hat man so gesehen, hinten irgendwie Fahrer von Quickstep, genau, vier Fahrer von Astana bilden so, glaube ich, die letzten acht, weil sie halt einfach versuchen, ihre Sprinter so über die Berge zu kriegen und im Timelimit zu halten. Und Jasper Philipsen macht halt da so sein eigenes Ding und fährt halt irgendwie von der Mannschaft noch so als Drittbester irgendwie so ins Ergebnis. Also natürlich auch abgehängt und auch nur ein paar Minuten schneller, aber er kommt halt einfach trotzdem, glaube ich, relativ entspannt über die Anstiege,
ja,
für einen Sprinter, sodass man sich eben,
ja, nicht, der fährt super als, hoch.
Genau, als Teamchef die Panik machen muss, dass er am Ende nicht in der Zeit bleibt.
Ja, der fährt wirklich ganz, ganz stark berghoch. Und dasselbe, also genug von Jasper Philipsen, kommen wir mal auf den GC-Fight. Vingegaard gegen, ja, Pogacar. Ich bin voll bei dir. Also mein Tour-Tipp ist ja auch Pogacar, dass er die dritte Tour gewinnt, weil alle, die gesagt haben, ob der nicht so fit ist mit dem Handgelenk, und ich dachte mir so, ja gut, aber der hatte halt einfach von April bis Juli Zeit, jetzt sich vorzubereiten darauf, und ich glaube eher, dass es einem Pogacar eher gut tut, die Ruhe zu haben und nicht overweight in die Tour zu gehen, dass er dann noch besser wird. Und dementsprechend war es irgendwie für meine eigene Moral, oder ich sag mal in Anführungsstrichen, als Experte ganz schöner Dämpfer, als ich gesehen habe, Vingegaard hängt ihn mit dem Finger in der Nase ab auf Etappe 5 und kassiert direkt eine Minute, weil ich mir auch so dachte, okay, es wird nicht dieses Duell geben, von dem ich gehofft hatte, so Vingegaard ist mit Abstand der Stärkste, das wird halt ein sicheres Ding für Jumbo und für Vingegaard, und dann einfach so einen Tag später kommt halt so dieser Gegenangriff und Vingegaard kassiert wieder Zeit, und jetzt sind da nur 24 Sekunden Abstand zwischen den beiden, und ich denke mir so, das ist einfach so, was für ein geiles Duell, dass beide schon mal von dem anderen kassiert haben. Und es macht ja einfach Vorfreude auf die kommenden Etappen. Und gleichzeitig denke ich mir auch, die beiden sind ja auch noch so jung, dass das einfach ein Duell ist, was jetzt wir 5 Jahre noch genießen können.
Ja, der Boomerang kommt zurück, um unsere erste Podcast-Reise zu zitieren, also deine und meine. Aber ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe genau das Gleiche mit Linus von Rose besprochen, der so meinte, ja, aber der Pogacar ist ja nicht so fit. Und ich habe dann auch gesagt, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es einem wie Pogacar, der auch noch so jung ist und schon so viele Rennen gefahren ist, eigentlich gut tut, vielleicht auch mal zu dieser Ruhe gezwungen zu werden. Und grundsätzlich, natürlich war das jetzt eine blöde Verletzung und ja auch eine, die einen nicht Rennen fahren lässt, aber es ist ja keine Verletzung, die dafür sorgt, dass man nicht Radfahren kann oder nicht trainieren kann. Du kannst ja schon relativ zügig wieder auf der Rolle sitzen, du kannst schon relativ zügig aufs Zeitfahrrad und versuchen, wenig Druck aufs Handgelenk zu geben. Deshalb konnte der ja eigentlich sehr schnell wieder richtig trainieren und hatte halt aber nur diese Ruhe, den Fokus komplett auf die Tour zu legen. Und vielleicht auch gerade deshalb noch hungriger zu sein. Also man hat ja dann auch gestern bei dem Sieg gesehen, wie er sich gefreut hat. Ich meine, ja, Pogacar ja, freut sich immer, glaube ich. Aber das war so ein richtiges so, yes, ich hab's noch, ich kann das, weil ich glaube, für ihn war der Vortag, so wie für uns alle, die, glaube ich, für Pogacar die Daumen drücken. Also ich zähle mich auf jeden Fall zu der Pogacar-Fan-Truppe. Ja, dass man einfach gesehen hat, das klappt auch nach dem ersten Dämpfer, als er die Minute verloren hat.
Ja, ich finde auch, also das sind beides klasse Rennfahrer, aber bei Vingegaard ist es mir auch zu kontrolliert alles. Da fehlen mir die Emotionen einfach öfter. Und ja, ich mag einfach so ein bisschen, wie damals in Peter Sagan, so Entertainer, so Showtypen. Und das ist halt Pogacar auch, ne? Das ist ein Tadej. Dementsprechend bin ich auch, drücke ich ihm die Daumen und bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja wirklich ein ganz schönes und cooles Duell. Und aus deutscher Sicht muss man sagen, riesen Respekt auch an Phil Bauhaus, der seine erste Tour de France fährt und einfach in den ersten beiden Sprints Zweiter und Dritter wird und auch heute wieder Top Ten, wieder mit dem siebten Platz. Also da fehlt, er hat ja selber in einem Interview gesagt, wenn alles mal perfekt läuft, kann er auch gewinnen, und das hat er auch gezeigt, dass das nicht nur irgendwelche Worte waren, sondern dass er da Taten folgen lässt. Und auch, ich meine, über die Etappe, wir haben jetzt nur über das Duell Vingegaard Pogacar gesprochen, aber auch mal das Team Bora Hansgrohe, also den Coup, den sie da mit Jay Hindley gelandet haben, den Etappensieg plus das gelbe Trikot, plus, ich meine, auch wenn es nicht geplant war, dann trotzdem die Umsetzung, war ja der Wahnsinn. Und da muss man ja auch mal Emo Buchmann einfach nochmal hervorheben, der ja in so einer guten Verfassung wie momentan, habe ich ihn auch lange nicht gesehen. Er hat ja bei den deutschen Meisterschaften schon gezeigt, wie stark er ist. Aber der fährt auch gerade eine richtig, richtig gute Tour. Und obwohl er gestern ja eigentlich aufgeopfert wurde vom Team, ist er immer noch in Schlagweite zu den Top Ten in der Gesamtwertung. Und ich glaube, der wird auch noch ein ganz wichtiger Mann werden für Jay Hindley im Kampf ums Podium.
Ja, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Und ich freue mich auch, weil bei mir passt eigentlich fast immer perfekt, dass ich von der Arbeit heimkomme und mir so die letzten 8 bis 10 Kilometer anschauen kann, was ich finde immer perfekt ist, um zumindest die letzte Spannung mitzukriegen.
Ja. Und was ich mir auch noch gedacht habe, ist, wie man jetzt einfach so erstmal realisiert im Nachhinein, was wir eigentlich für verwöhnte Jahre hatten, wir Deutschen. Also ich meine, klar, über die Team Telekom-Zeit braucht man gar nicht reden, aber also dass das erfolgreich war, wissen wir alle, der Radsportboom, auch egal, was dann da das für Skandale und Nachgeschichten nach sich gezogen hat, man darf nicht vergessen, dass das den Radsportboom auch ausgelöst hat, finde ich. Und aber auch dann die Jahre so von 2008 bis 2009 bis so 2017, 18, die ganzen Etappensieger, die André Greipel, den Marcel Kittel, den Toni Martin geholt haben. Da waren ja teilweise wirklich 5, 6 Etappensiege der Deutschen pro Tour de France da, und es war irgendwie so normal. Und ich glaube, jetzt gerade haben wir so eine Phase, obwohl wir ja sehr gute Fahrer haben, fahren in Anführungsstrichen nur 7 Deutsche die Tour. Und ohne da irgendjemand zu nahe zu treten, ich glaube, dass jeder einzelne von den 7 hat an einem guten Tag, kann eine Tour-Etappe gewinnen. Aber dadurch, dass sie ja auch alle ihre Rollen im Team haben und arbeiten müssen, wäre dieses Jahr ein deutscher Etappensieg schon eine Überraschung. Und klar gönne ich das einem Niki Arndt oder einem Georg Zimmermann oder auch einem Nils Polit, mal am richtigen Tag in der richtigen Gruppe zu sitzen, dann ist das möglich. Genauso bei einem Simon Geschke ist das möglich, und auch Emo Buchmann mit der Form, die er hat, der kann auch eine Etappe gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man wirklich damit rechnen kann. Es wäre, wir drücken die Daumen und es wäre eine Überraschung. Aber ich denke, das ist schon, ja, einfach, man muss auch einfach realisieren, dass wir im deutschen Radsport, dass das einfach gerade so der Status quo ist. Und ja, wir einfach fette Jahre hatten. Jetzt gerade kann man nicht mit 5 Etappensiegen pro Tour rechnen. Das ist ja aber auch völlig okay, weil wir trotzdem coole Protagonisten haben, wo wir mitfiebern können. Aber mir persönlich wird auch so im Nachhinein erst klar, wie krass das eigentlich war, dass halt immer so viele Deutsche erfolgreich waren bei der Tour.
Ja, total. Und ich würde sagen, so wie du gerade eben gesprochen oder gesagt hast, von den Sprints ist aktuell am wahrscheinlichsten, dass vielleicht ein Philipp Bauhaus noch eine Etappe abschießt, einfach im Sprint.
Ja. Und auch mal, um mal komplett persönlich nochmal zu werden, ich bin ja bei der Deutschen Meisterschaft mitgefahren, und das war sicherlich nicht mein Parcours. Ich habe gedacht, der ist einfacher, aber trotzdem habe ich ja im 1:1-Vergleich gesehen, wie stark Niki, Simon, Nils, wie die alle sind. Also die haben das Rennen beendet, im Gegensatz zu mir. Ich bin ausgestiegen, weil es war zu hart für mich. Und dann sehe ich aber ja trotzdem, wo sie bei der Tour sind, dass es auch für die dort super schwer ist, wo ich mir dann auch, weil du gerade gefragt hast wegen Tour, wo ich mir auch dann denke, okay, man wird jetzt von mir auch nicht auf der Bergetappe erwarten, vorne rumzufahren, aber trotzdem, ja, das ist ein sauhartes Niveau bei der Tour, wenn selbst die Fahrer, wo ich mir denke, ey, der Nils, der fliegt ja gerade, ich habe den auch im Training gesehen und der fährt eine richtig gute Tour, aber es ist ja nicht so, dass Nils bei der Tour machen kann, was er will, es ist auch für Nils anstrengend da und das ist, dann einfach krass zu sehen, wie hoch das Niveau einfach ist. Selbst für mich als Profi denke ich mir, wie krass hoch ist das Niveau?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist immer natürlich total schwer im Fernsehen zu sehen, weil man halt immer nur so die Creme de la Creme miteinander vergleicht. Alle sind in Topform und man sieht ja auch gerade Fahrer, die man jetzt irgendwie im Frühjahr bei Rennen gesehen hat oder auch dann bei Rennen im Mai noch, die haben dann trotzdem nochmal 2-3 Kilo gemacht. Da schlackert dann trotzdem jetzt mittlerweile irgendwie der Ärmel am Trikot, weil es enger nicht mehr geht. Also ja, ich glaube, bei der Tour ist halt einfach trotzdem jeder beim absoluten Maximum der Leistung und beim Minimum des Gewichts. Mhm. Und ja, da dann einfach zu sehen, dass dann halt trotzdem nochmal die GC-Fahrer wirklich nochmal oben einen draufsetzen, ist halt krass.
Ist voll krass.
Beeindruckend.
Und ich meine, ich habe auch 2-3 Kilo nochmal gemacht, nur in die andere Richtung.
Tja, Urlaub auf Mallorca. Ne?
Ah, obwohl ich gar nicht viel gegessen habe. Ich verstehe das nicht.
Megapark abhängen.
Im Megapark war ich nicht.
Nur davor.
Nee, ich war nicht im Megapark, wirklich nicht. Davor war ich. Vielleicht war ich im Bierkönig einmal.
Aha.
Vielleicht war ich einmal im Bierkönig. Und seitdem muss ich sagen, der ist schon älter, aber es gibt wohl ein Spotify Original, The Real Beer King. Und ich bin gerade bei der Mitte des Podcasts, kann ich euch empfehlen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein True-Crime-Typ oder so, aber...
Ach, das geht um den Besitzer und den Mord mit der...
Manfred Meisel.
Ja.
Also das kann man auch mal aus der Radsport-Bubble mal kurz raus... kann man sich anhören.
Ich hatte gerade eben auch einen richtig witzigen Moment, weil ich bin ja ein absoluter True-Crime-Fan und dann habe ich gerade eben gesaugt und beim Saugen noch True-Crime-Podcast gehört und da wurde gerade so eine Szene beschrieben im Wald und das Auto und die Scheinwerfer und es war einfach so ultimativ spannend und das Saugen war halt parallel sehr laut und ich drehe mich um und Lennart steht einfach so direkt hinter mir. Ich hab einfach angefangen zu schreien, weil ich mich so erschreckt habe. Und er war überhaupt komplett irritiert, weil er dachte wahrscheinlich, ich höre Musik. Und ich war halt so richtig in meiner True-Crime-Welt versunken. Deshalb, ab jetzt höre ich nur noch, wenn ich alleine bin. Aber ich merke es auch wirklich, ich höre das oft, wenn ich auf dem Rad sitze. Und gerade so durch kleine Waldstücke zu fahren, fühlt sich doch anders an. Wenn man sich gerade in dieser gefährlichen Welt bewegt.
Also ich bin gar kein Fan von True Crime, aber mein Herzbuddy Leo hört das auch immer und ist dann immer so witzig, weil sie dann auch genau in solchen Situationen, wo für mich alles okay ist, ich mir gar keine Gedanken mache, sie auch so direkt so ein True Crime Szenario im Kopf hat und ey, stell dir mal vor, das passiert oder das und das ist jetzt gerade voll gruselig und ich bin so, ist doch alles, warum? Aber wenn man natürlich immer sowas konsumiert, dann denkt man halt auch in diesen Bildern und jetzt macht das auch Sinn, wenn ich mir vorstelle, dass im Sauerland, dass du durch Sauerland fährst und jemand umdreht hinter dir, dass du komplett Panik bekommst, direkt anfängst zu sprinten, vielleicht wollte der einfach nur freundlich, vielleicht hattest du was verloren, der wollte das bringen oder so. Und du kriegst einfach so richtig Panik und sprintest von ihm weg.
Nee, den Gedanken hatte ich auch kurz und habe deshalb einmal noch auf mein Trikot gefasst, aber es war alles noch da. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich nichts verloren habe. Aber ja, es gibt ja tatsächlich auch die Theorie, dass Frauen, also es sind ja vor allem Frauen, die sich diesem True-Crime-Genre verschrieben haben, sowohl als Hosts, als auch als HörerInnen. Und viele sagen, das liegt halt daran, dass man als Frau ja eine viel höhere Chance hat, auch Opfer eines Verbrechens zu werden. Und dass einem das so ein bisschen das Gefühl gibt, die Kontrolle dazu, genau, vorbereitet zu sein, die Kontrolle und das Verständnis mehr dafür zu haben, auch so für Täter an sich. Wahrscheinlich ist da auch ein bisschen was dran, warum Frauen eher dazu tendieren, True Crime anzuhören und Männer sich dann eher irgendwelche Radsport-Podcasts anhören.
Es ist wie bei uns im Podcast, da hast du auch ein Stockholm-Syndrom.
Ja, genau. Das, bist du dann der Entführer, oder wie?
Genau, genau.
Und ich liebe dich, oder?
Ja, ja, du bist,
ich denke, dass ich dich liebe.
Du denkst, dass du den Verführer liebst. Verführer, ja. Entführer.
Ich würde sagen, wir verlassen dieses Thema. Und ich komm kurz zurück auf, weshalb mich es ja immer freut, dass wir ja auch so eine große Reichweite haben, was den Podcast angeht, weil wir natürlich auch immer wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die auch tolle Rennen veranstalten. Und mir hat die Marina geschrieben aus Gießen, die da eine riesige Frauen-Community aufgebaut haben und auch große Podcast-Fans sind. Und die hat mich gebeten, noch einmal zu erwähnen, dass sie am 23. Juli 2023 beim rund ums Stadttheater in Gießen sowohl ein Bundesliga, aber auch ein Hobbyrennen für die Frauen anbieten. Also ich glaube, ein Hobbyrennen für Frauen solo ist sehr selten. Und das gibt es dieses Jahr am 23. Juli in Gießen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, auch ohne Lizenz euch mal auszuprobieren, dann fahrt gerne nach Gießen. Es klingt zwar ganz hochoffiziell mit Stadtmeisterin Gießen, aber ich glaube, es ist einfach sehr gut, wenn ihr Mädels und Frauen euch mal probieren möchtet in einem Radrennen. Und ich war mal in Gießen. Ich finde, es ist ein schönes Rennen mitten in der Stadt. Und ja, schaut vorbei, falls ihr Lust drauf habt.
Geht vorbei. Und ich glaube, wenn wir schon beim Bewerben sind, weil, was wolltest du eigentlich in eigener Sache bewerben?
Ach so, ja, ich habe ja den ersten Rose-Ride letzte Woche gemacht. Und das war ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich war davor sehr nervös, muss ich sagen, wie das werden würde, vor allem, weil wir halt auch im Rose-Store in Köln, das direkt eigentlich an den Ringen, so in der Nähe vom Friesenplatz, also wirklich Köln Mitte Innenstadt für alle, die Köln nicht so kennen, aber halt einfach eine große Stadt und mittendrin fahren wir los um 17.30 Uhr, so eigentlich so richtige Rush-Hour. Und ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen, wie das sein wird mit einer großen, eher heterogenen Gruppe. Aber es hat super geklappt, es hat super viel Spaß gemacht. Wir standen danach noch ewig am Store und haben ein paar Getränke zu uns genommen und uns unterhalten. Das wird jetzt ab jetzt eigentlich jeden letzten Dienstag im Monat passieren, außer diesen Monat, weil ich in der letzten Woche im Urlaub bin. Es ist der vorletzte Dienstag und ich freue mich, ich werde es immer auf meinen Social-Media-Kanälen teilen, aber ich freue mich natürlich über alle, die vorbeikommen, auch wenn ich gemerkt habe, dass man schon so die Gruppengröße eher so auf 20 limitieren muss, weil sonst gerade in der Rush-Hour schon ein bisschen unübersichtlich wird, durch den Stadtverkehr zu tingeln.
Ja, und vor allen Dingen kannst du ja auch bei einer kleineren Gruppe dann doch nochmal besser auf die Mitfahrenden eingehen und als oder auch mal ein intensiveres Gespräch führen, als wenn man eine größere Gruppe hat und dann bei jedem so ein bisschen Smalltalk abdriftet und hallo, wie geht's dir und dies und das, dann lieber die Gruppen ein bisschen kleiner machen, aber dafür dann ja eine intensivere Zeit zusammen haben.
Total, und ich habe mich auch richtig gefreut oder war sehr beeindruckt, dass dann Leute auch wirklich mit dem Zug aus Aachen kamen, um mitzufahren. Das ist dann schon echt immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Vor allem, weil ich natürlich vorher immer noch mein Imposter-Syndrom habe und denke, oh Gott, am Ende stehe ich alleine da, weil keiner kommen will. Und dann ist es umso schöner zu sehen, dass Leute auch einen Weg auf sich nehmen, um dabei zu sein. Meine Oberärztin ist auch mitgefahren, das war auch ziemlich cool mit ihrem Mann. Und Jan Kuhn und Finjas Mekal waren dabei, um mich da auch so ein bisschen zu supporten.
Cool.
Und auch die Jungs aus dem Store. Ja, also es macht richtig Spaß und falls eine von euch Lust hat, beim nächsten Mal dabei zu sein, ich werde die Links für die Anmeldung teilen, damit wir halt eben, wie gesagt, ein bisschen Überblick haben, wie viele Leute es sind.
Das macht Rose auch schon gut, muss man echt sagen. Und ich glaube, die haben ja auch, ich glaube, es ist sogar Thema der Werbung in der Folge, vielleicht habt ihr die Werbung auch schon gehört, Special Editions rausgebracht von den Rädern. Wir haben schon über legendäre Sprinter in dieser Folge geredet, legendäre deutsche Sprinter. Marcel Kittel ist einer davon, der seine Special Edition rausgebracht hat. Aber ich glaube, da ist ja durch Tanja in der Werbung in dieser Folge einfach mehr davon.
Werbung. So, Rick hat es schon angedeutet und ja, ihr erfahrt mehr von mir zu den News von Rose, denn Rose hat sehr schöne News, optischer Art, denn Rose hat zwei neue X-Lite Editions gelauncht, beziehungsweise eine steht noch in der Pipeline, die andere, die Marcel Kittel Edition, ist seit kurzem verfügbar, seit dem 6.7. Das heißt, wenn ihr das hört, dann beeilt euch, denn die Auflage ist hochexklusiv und streng limitiert. Das heißt, ihr müsst wirklich schnell sein, denn das Rad sieht sehr, sehr schön aus. Ihr könnt auch bei Rose auf dem Instagram-Kanal das entsprechende Video dafür auschecken, das allein wegen den Vibes schon Lust auf mehr macht. Und anders als der Name es verraten lässt, sind die X-Lite Unlimited Editions ja streng limitiert. Das gleiche gilt auch für die aktuell noch ausstehende X-Lite Unlimited Edition, die am 10.7. gelauncht wird. Und dafür könnt ihr euch auf rosebikes.de in die Teaserliste sozusagen eintragen, damit ihr ja keine News dazu verpasst. Und ja, falls ihr für die Marcel Kittel Edition jetzt schon zu spät dran seid, dann ja, meldet euch an, damit ihr direkt in den Startlöchern steht, wenn die X-Lite Unlimited Edition online geht. Deshalb schnell sein und auf einem dieser wunderschönen Fahrrädern die nächsten Runden drehen. Ich fahre ja auch das X-Lite, zwar ganz klassisch in schwarz, aber ich bin mega happy mit dem Fahrrad. Deshalb kann ich es empfehlen, die Lackierung ändert ja am Fahrgefühl nichts. Also ja, schaut es euch an, nehmt was euch gefällt und viel Spaß damit.
Und wenn wir schon mal sozusagen Werbung in eigener Sache sind, will ich einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, für den Live-Podcast in Köln über 350 Tickets verkauft. Es sind wirklich nicht mehr viele da. Ich weiß nicht genau, viel, knapp 50 oder so. Und ich wollte dich auch einfach mal fragen, Tanja, weil wir haben ja schon mal auch die Transparenz über den Preis und so geredet. Wenn irgendjemand kommen will, habe ich mir einfach überlegt, der aber sagt, ich würde super, super gerne kommen, aber ich kann mir diese 28,20 Euro nicht leisten, schickt doch einfach Tanja oder mir eine Message, aber wirklich auch nur, wenn das wirklich so ist, da vertrauen wir euch einfach mal. Ich glaube, wir können euch auch auf die Gästeliste schreiben. Wir wollen, wollte ich mal gesagt haben.
Ja, finde ich sehr gut, weil ich ja anfänglich auch, haben wir ja hier besprochen, meine Bauchschmerzen dabei hatte. Deshalb würde mich das natürlich auch sehr freuen, wenn wir da jemandem, dem es vielleicht finanziell schwerfällt, einfach mal 28 Euro locker zu machen für eine Karte. Und meistens kommt ja auch noch eine Fahrt dazu, da ein bisschen supporten können. Ansonsten wollte ich sagen, ich bin ja jetzt in Köln, du bist jetzt in Saarbrücken, habe ich das richtig verstanden?
Ich bin in Saarbrücken. Warst du schon jemals in Saarbrücken?
Ja.
Was kann man hier machen? Was verbindest du mit Saarbrücken?
Ich verbinde da mit Triathlon, weil da, glaube ich, irgendwie der Stützpunkt ist. Anne Haug wohnt da. Ansonsten verbinde ich immer Lisa Klein ein bisschen damit, weil die aus dem Saarland kommt, nicht wirklich aus Saarbrücken, aber ich glaube, sie war da auch mal eine Zeit lang an der Sportschule oder so.
Das ist Kaiserslautern.
Ach ja, der war ja in der gleichen, aber die war...
Nee,
die war
ich war in Erfurt.
Ach, du warst in Erfurt.
Wie kann man eigentlich so daneben liegen?
Nein, aber Lisa kommt ja trotzdem aus dem Saarland und irgendwas. Ja. Ich habe sie auf jeden Fall, sie kennt sie auf jeden Fall in Saarbrücken aus, weil als ich dieses eine Mal in Saarbrücken war, habe ich sie nach Kaffee-Empfehlungen gefragt und sie konnte mir direkt irgendwie mehrere nennen, die leider aber alle geschlossen waren. Und ansonsten ist es was ein bisschen, es war aber natürlich auch so ein grauer Novembertag, war es ein bisschen traurig. Deshalb kann ich auch nicht so genau sagen, was man in Saarbrücken macht.
Also ich habe noch nicht viel gesehen, ich bin aber auch heute ja erst angereist, bin noch zwei Tage hier, aber auf den ersten Blick, so im Juli bei über 30 Grad, macht Saarbrücken einen sehr schönen Eindruck. Ist auf jeden Fall cool. Ich habe auch Glück, da wo wir mit dieser ARD-Crew im Hotel sind, das ist auch einfach direkt so im Herzen von Saarbrücken. Dementsprechend kann ich fußläufig eigentlich hier alles machen. Und ich habe jetzt auch, ich werde einen verrückten Tag haben, weil ich werde morgen möglichst früh aufstehen müssen, weil ich mein Trainingsprogramm absolvieren muss, aber dann auch um, ich glaube, 12.15 Uhr wieder bereitstehen muss, um dann zu kommentieren. Ich glaube, um 13 Uhr geht es morgen los und den Tag danach noch ein bisschen später. Aber es sind auf jeden Fall, deswegen bin ich jetzt auch langsam echt durch, weil es sind Tage, an denen man früh aufsteht, erstmal Rad fährt und dann geht es mit Radsport weiter. Ich darf die Tour kommentieren und dann ist man aber auch wirklich nach, ja, wie heute, wenn du 4 Stunden lang geredet hast, ist man auch gut durch danach. Ich dachte mir auch so, okay, ich habe jetzt 4 Stunden geredet und gleich rede ich nochmal 1 Stunde mit Tanja. Mega.
Ich dachte, du hast dich gefreut.
Ja, ich habe mich auch gefreut, aber es ist so, ich habe schon so ein leichtes Kratzen im Hals und ich bin überlastet, glaube ich. Ich bin einfach überlastet, Tanja. Weißt du, im nächsten Leben werde ich Ärztin, dann habe ich auch nicht mal ein spannendes Leben.
Ich sag dir auch, ich habe auch ein Kratzen im Hals und zwar, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber wenn du jetzt das Kratzen im Hals ansprichst, ich habe gerade eben eine Brezel gegessen und Brezeln, diese braune Kruste, die krümelt ja manchmal so. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen so einen Krümel, einen so ein spitziges, braunes Randstück so im Rachen und es geht nicht raus.
Ja.
Und es kratzt einfach die ganze Zeit im Rachen. Und ich hab Angst, jetzt habe ich schon so Horrorszenarien, dass ich irgendwie zum HNO muss und die müssen mir das dann da rausmachen, weil es nie weggehen wird und ich dann eitert das da raus. Das war jetzt ein bisschen eklig, aber.
Das ist eine schöne Vorstellung, auch so einen Podcast zu machen, wenn der Hals die ganze Zeit extrem kratzt.
Ja, und es war ja auch gerade eben beim Radfahren, dann habe ich die ganze Zeit versucht, was zu trinken, aber es hat einfach überhaupt nichts an der Situation geändert. Richtig blöd. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, zwecks der Lokalisation, ich bin ja in Köln und am Sonntag startet ja eigentlich der CSD-Umzug hier direkt in Deutz.
Nee, Samstag,
vor meiner
oder
Haustür.
Nicht? Morgen?
Nee, Sonntag.
Sicher?
Nee, am 9. Ja, eigentlich schon. Am 9. um 12, glaube ich.
Wirklich? Weil Flimmi, Kollege also von mir, liegt morgen da auf.
Ja, es ist ja, also die ganze Party läuft ja eigentlich schon seit mehreren Wochen. Also Schafenstraße ist ja schon geschmückt seit über 2 Wochen. Und jetzt merkt man halt wirklich, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin am Heumarkt, kommt man kaum mehr durch, weil überall Bühnen aufgebaut sind. Auf dem Rückweg war der komplette, eigentlich nach Deutz führende Fahrbahnabschnitt war komplett gesperrt, weil da überall Stände sind und Bars aufgebaut sind. Alles leuchtet in Regenbogenfarben, was aber auch wieder, ich habe ja so ein bisschen Prass auf Köln gehabt und die Innenstadt oder das Innenstadtleben in der letzten Zeit, weil ich merke, dass man halt irgendwie keine Lust hat, aufs Rad zu gehen, wenn man schon mal durch die Innenstadt gefahren ist. Und muss aber sagen, dass jetzt genau dieser Monat und dass es so willkommen ist und dass Köln so weltoffen und generell offen ist und freundlich, mich wieder so ein bisschen begeistert und ich mich jetzt auch einfach auf dieses Wochenende freue, da ein bisschen in der Stadt abzuhängen und ich werde jetzt auch gleich noch in der Stadt essen gehen und vielleicht ein paar Getränke an den aufgebauten Bars zu mir nehmen.
Tanja, ich glaube, das ist ein super Stichwort. Ich lege mich ins Bett, schau Fernsehen, du gehst schön was essen und lötest dir mal schön einen rein. CSD ist auf jeden Fall top, Christopher Street Day. Die Werte, da ich glaube, für Weltoffenheit stehen wir zwei sowieso. Ein schönes Schlusswort kann es auch nicht geben. Wir haben abgerissen. Es war, ich würde die Folge Verführer oder Entführer nennen. Finde ich ganz gut. Hast du einen anderen Gegenvorschlag?
Ich würde sagen Urlaubsfolge statt Sommerpause.
Oder Brezel im Hals.
Die eitert raus. Wir werden schon was Schickes finden. Ihr sucht euch auch was Schickes fürs Wochenende. Brezelt euch auf. Hast du gemerkt, was ich da gemacht habe?
Ja, das war ganz stark. Du wirst langsam zum Medienprofi.
Brezelt euch auf. Ich mache es jetzt gleich auch. Und dann begrüße ich euch nächste Woche mit einer Gastfolge, wo wir auch nochmal auf die DM zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.
Tschüss.